Herzlich willkommen zu Generalprobe Folge 2. Das sage ich jetzt natürlich allen, die hier zuhören, aber nicht nur. Ich sage das vor allem auch Roland von Kinzel, der mir hier persönlich im Studio gegenübersteht. Hallo.
Hallo David. Schön, dass ich da sein darf. Und ich glaube, dass die Audioqualität heute bedeutend besser sein dürfte.
Das glaube ich tatsächlich auch. Wir sind jetzt hier nämlich im Studio von Radio OKJ und zwar beide. Es ist ein sonniger Sonntag, aber ihr hört diese Folge hier natürlich dann an einem Donnerstag, wenn sie rauskommt. Und ich glaube, dass das ganz nett wird, wenn man hier so live sich mit einem Kaffee schön zusammen...
Ja, es ist gemütlich. Es ist wahnsinnig gemütlich hier.
Das finde ich tatsächlich auch. Es ist ein gemütlicher kleiner Sender bei uns. Wir müssen allerdings auf nicht ganz so gemütliche Zeiten über einen Sturm, der losgebrochen ist, 2020. In der ersten Folge von diesem Podcast, in dem wir uns ja um die Wahl Thomas Kemmerichs 2020 zum Ministerpräsidenten kümmern, mit all ihren Facetten. In der ersten Folge haben wir uns schon mit so dem Vorgeplänkel dieser Wahl auseinandergesetzt, haben so ein bisschen geguckt, wer redet hier eigentlich, wer kommt hier zu Wort. Und haben uns die Ereignisse von der Landtagswahl bis zur Ministerpräsidentenwahl angeschaut. Und wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann würde ich euch empfehlen, diese Folge zuerst zu hören. Einfach, weil wir da so ein bisschen die Grundlagen ziehen für das hier. Und jetzt reden wir über Teil 2 sozusagen dieser Kemmerich-Wahl selber. Und das beginnt an dem Tag, an dem Thomas Kemmerich diese Wahl zum Ministerpräsidenten im Thüringer Landtag angenommen hat. Damit wir da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, würde ich vorschlagen, hören wir da noch mal ganz kurz rein.
Für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7-240, Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drucksache 7-242, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen. Nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an. Dann darf ich Ihnen gratulieren.
Und dann passiert etwas sehr Außergewöhnliches. Susanne Hennig-Welso, die kennt zu dem Zeitpunkt bundesweit, glaube ich, kaum jemand.
Zumindest niemand, der sich nicht für linke Politik interessiert. Da war sie schon relativ bekannt.
Parteiintern war sie sicherlich bekannt, aber eben darüber hinaus nicht so besonders. Das hat aber auch damit zu tun, dass natürlich die Thüringer Linkspartei aufgrund ihrer Regierungsbeteiligung natürlich auch innerhalb der Bundeslinkspartei eine ganz andere Rolle spielt als andere Thüringer Landesverbände innerhalb ihrer jeweiligen Bundesparteien. Das ist auch etwas, worauf wir nachher nochmal zu sprechen kommen werden. Susanne Hennig-Welso jedenfalls ist Landesvorsitzende der Linkspartei in Thüringen und die geht dann mit dem Blumenstrauß, der ja eigentlich für Bodo Ramelow gedacht war, zu Thomas Kemmerich hin und schmeißt ihm diesen Blumenstrauß vor seine Cowboy-Stiefel. Auch wieder so eine extrem symbolische Handlung, weil es sozusagen das Markenzeichen von Thomas Kemmerich natürlich in dem Moment auch so vor die Kameras bringt. Diese Cowboy-Stiefel, darüber haben wir ja in der vergangenen Folge schon gesprochen. Eigentlich ist das eine Übersprungshandlung, behaupte ich. Ich glaube nicht, dass das geplant ist. Sie schmeißt ihm halt die Blumen vor die Füße. Und diese Aktion hinterlässt Eindruck, da wird auch hinterher in der Republik nochmal ein bisschen drüber diskutiert und irgendwie Respekt vor dem parlamentarischen Verfahren und was nicht alles. Thomas Kemmerich erinnert sich da heute jedenfalls noch sehr eindrücklich dran und hat da auch heute noch eine starke Meinung zu. Hören wir mal rein.
Heute vor 6 Jahren, das Bild kennt jeder, flogen mir Blumen vor die Füße. Das war nicht nur ein Akt der politischen Missachtung von demokratischen Prozessen, auch von den demokratischen Souveränen, der gewählt hat, sondern auch ein Tritt in das Handwerk, eine Missachtung des Handwerks. Jeder Blumenstrauß ist mit Hand gemacht, ist mit Liebe gemacht. Jede Handlung, die wir tun, verdient hohen Respekt. Respekt vom Handwerk, Respekt vor politischen Entscheidungen, die die Wähler getroffen haben. All das wurde am 5. Februar 2020 missachtet. Ich möchte den Tag gern nutzen. Schreibt mir in den Kommentaren euren Lieblingsmensch. Ich verlose dann 3 schöne, handgemachte Blumensträuße an diese Menschen, die ihr mir empfohlen habt. Und deshalb scheut euch nicht. Schreibt eine kurze, schöne Geschichte dazu. Ich freue mich auf die Kommentare und ich hoffe, wir können ein paar Menschen damit sehr glücklich machen.
Das hat Thomas Kemmerich nämlich am Tag, an dem unsere erste Folge rausgekommen ist, also am 6. Jahrestag dieser Wahl, auf Instagram gepostet. Die Reaktion von Susanne Hennig-Welso war nicht die einzige, die da an diesem Tag irgendwie so unmittelbar noch in dieser Landtagssitzung folgte. Es gab noch ein paar mehr.
Es geht um Thüringen.
Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, 0 Stimmen. Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Generalprobe. Wie eine Partei die Demokratie sturmreif schießen konnte.
Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung.
Ein Podcast von Radio UKJ. Mit Roland von Kinzel und David Simon.
Wer lässt sich mit Nazis ein?
Dass dieser Vorgang unverzeihlich ist.
Wir haben ja das letzte Mal schon so kurz angerissen, dass die Nummer mit den Blumensträußen eigentlich ganz interessant ist, weil die unterschiedlichen Leute in diesem Landtag, bei denen es eigentlich normal ist, dass die halt nach so einer Ministerpräsidentenwahl gratulieren, mit dieser Situation jetzt sehr, sehr unterschiedlich umgehen. Du hast eben schon vor unserem Jingle gesagt, wie Susanne Hennig-Welze von den Linken damit umgegangen ist. Und jetzt kommt Matthias Hai von der SPD und der lässt seinen Blumenstrauß liegen. Er hat ja wahrscheinlich damit gerechnet, dass Bodo Ramelow Ministerpräsident wird, hat also entsprechend einen gekauft, beziehungsweise die Fraktion hat einen gekauft. Der lässt ihn aber liegen. Er geht dann vor zu Kemmerich, gibt ihm so ganz kurz die Hand und sagt wörtlich zu ihm, das war kein guter Tag für Thüringen, und geht dann wieder. Also es bleibt so eine ganz, ja, ganz kurzweilige Situation zwischen den beiden. Und dasselbe gilt auch für Dirk Adams, damals Vorsitzender bei den Grünen. Der geht auch vor und gibt ihm die Hand. Da ist jetzt nicht bekannt, ob da ein Blumenstrauß liegen gelassen wurde oder nicht. Wahrscheinlich schon. Und gibt Kemmerich einfach ganz kurz die Hand und geht dann wieder. Also die halten das sehr, sehr, sehr kurz. Das macht so nicht ein gewisser Mike Moring von der CDU.
Mike Moring, der geht dann wie nach einer normalen gewonnenen Ministerpräsidentenwahl dann eben zu Thomas Kemmerich. Er hat auch einen Blumenstrauß, also den muss ja auch jemand irgendwann mal gekauft haben. Und drückt ihm die Hand und gratuliert ihm, und dann reden die beiden auch ausdauernd. Also es kommt richtig zum Gespräch. Man klopft sich da auf den Rücken und schüttelt sich ewig die Hände und so weiter, und dann erst gehen die beiden auseinander. Und das erweckt natürlich zu dem Zeitpunkt auch eben die Tatsache, dass dieser Blumenstrauß existiert, erweckt natürlich bei vielen den Verdacht, dass das eine geplante Aktion war.
Es erweckt den Verdacht, wobei man sagen muss, dass Moring gratuliert jetzt erstmal nicht außergewöhnlich ist. Zumindest gratuliert hätte er wahrscheinlich auch Ramelow. Ob er da jetzt ein Blumenstrauß vorgegangen wäre oder nicht, das wissen wir natürlich nicht genau. Aber das wäre jetzt parlamentarisch schon üblich gewesen, dass er Ramelow auch gratuliert, weil so sehr spinnefeind waren die sich nicht gerade, nee. Moring und Ramelow eigentlich nicht. Wir müssen jetzt über jemanden reden, der dann, ich glaube, das Bild abgegeben hat, was in den folgenden Tagen so am meisten zitiert wurde, sowohl in der Presse als auch auf Demonstrationen. Neben all denen geht nämlich auch Björn Höcke, der Thüringer AfD-Vorsitzende, der er ja bis heute ist, vor. Das finde ich übrigens auch, um das jetzt mal einzuwerfen, ganz interessant. All die Figuren, über die wir hier reden, sind heute in anderen Positionen. Der Einzige, der noch in derselben Position ist wie damals, ist Björn Höcke, nämlich als Thüringer AfD-Vorsitzender. Der geht vor und der macht so einen richtigen Diener vor Kemmerich und gratuliert ihm zur gewonnenen Wahl, gibt ihm dann die Hand. Und dieses Bild ist dann hinterher ganz oft verglichen worden mit einem historischen Bild, nämlich dem Bild, als Paul von Hindenburg als Reichspräsident Adolf Hitler zur Wahl gratuliert und ihm sozusagen damit ja auch dieses Amt übergibt, das Amt des Reichskanzlers, was dann in sehr kurzer Zeit halt zum Amt des Diktators wurde.
Vor allen Dingen kommt diese Parallele daher, dass die Körperhaltung der beiden Menschen auf diesen Fotos sehr ähnlich ist. Also Hitler verneigt sich auch vor dem deutlich größeren Hindenburg. Jetzt wissen wir heute, das ist eine Fotomontage. Das Foto heute ist natürlich aufgrund der Größenverhältnisse ähnlich einfach, und dadurch kommt wirklich diese ganz starke Erinnerungen, diese Parallelen, die kommen dadurch hoch. Das Foto von Paul Hindenburg und Hitler ist auch eines, das ist in jedem Schulbuch zu finden. Dieses weit verbreitete kulturelle Wissen in der Gesellschaft, das kommt dann in dem Moment irgendwie hoch, und dann ist das überall zu finden, vor allen Dingen auf Social Media.
Soweit zu den Leuten, die was gemacht haben an diesem Tag. Ganz spannend finde ich auch, wer in diesem Moment eigentlich überhaupt nichts gemacht hat. Und das ist Bodo Ramelow.
Bodo Ramelow ist zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr da. Der ist da nochmal kurz in der Staatskanzlei und bekommt dann relativ kurz danach auch von Thomas Kemmerich, nachdem der also dann auch in der Lage ist, erste Entscheidungen irgendwie zu treffen, die Ansage, bis 18 Uhr sein Büro zu räumen, was er dann auch tut. Er kommt also dieser Aufforderung nach, packt danach Hund und Frau in seinen privaten Skoda Octavia und dann geht es in Richtung Bleilochtalsperre, wo nämlich Bodo Ramelow ein privates Ferienhaus unterhält. Er nimmt auch den Personenschutz nicht mit. Und dann verschwindet er erstmal von der Bildfläche. Und das passiert alles noch am selben Tag. Also das ist noch am selben Abend. Ist dann einfach weg.
Das sind so die unmittelbaren parlamentarischen Reaktionen, die ja dann auch eine staatspolitische Reaktion sozusagen mit sich zur Folge hatten, weil die Thüringer Landesverfassung sagt sehr klar, für denjenigen, der es nachgucken will, in Artikel 75, dass in dem Moment, in dem ein Ministerpräsident ersetzt wurde, warum auch immer, seine Minister nicht mehr im Amt sind. Auch nicht geschäftsführend. Das heißt, die Thüringer Landesregierung, die war in dem Moment Thomas Kemmerich. Und sonst war da niemand mehr. Thomas Kemmerich hat ja dann so gesagt, er versucht jetzt irgendwie eine Regierung zu bilden und hat die anderen aus seiner Sicht Parteien der Mitte, sprich CDU, Grüne und SPD, zu Regierungsgesprächen eingeladen. Zumindest SPD und Grüne sind dieser Bitte aber sofort nicht nachgekommen. Also die haben sehr zügig, sehr deutlich gesagt, dass sie unter diesen Umständen an solchen Gesprächen keinerlei Interesse haben. Moring war da am Anfang nicht ganz so entschieden.
Moring war am Anfang noch der Ansicht, dass er jetzt die Möglichkeit hat, diese Regierung, ich will eigentlich nicht sagen zu kapern, weil das klingt schon wieder so nach böswilliger Unterstellung. Er war, glaube ich, der Ansicht, dass er diese Regierung dann nach seinen politischen Vorstellungen würde steuern können. Dann gibt es eben diesen Ministerpräsidenten von der FDP. So what? Die Thüringer CDU-Fraktion ist ja nun mal bedeutend größer als die FDP-Fraktion, die ja, wie wir vergangene Folge auch bereits erwähnt hatten, ja auch nur mit Ach und Krach überhaupt in den Landtag gekommen ist. Es wäre ein schwacher Ministerpräsident gewesen und es wäre eine starke CDU-Fraktion gewesen. Und ich glaube, er hat sich da Gestaltungsspielraum versprochen und hat am Anfang noch mit dieser Idee öffentlich kokettiert. Alle anderen waren aber nicht mit an Bord. Das lag zum einen daran, dass natürlich die rot-rot-grünen Fraktionsvorsitzenden und überhaupt auch alle Verantwortlichen sich da in dem Moment wahnsinnig betrogen gefühlt haben. Das hat natürlich nicht geholfen, da jetzt irgendwie eine gemeinsame Grundlage für eine Zusammenarbeit in der Zukunft zu finden, logisch. Es war aber auch, dass abgesehen von der CDU ja auch niemand ein Interesse daran haben konnte, jetzt bei sowas mitzuwirken, weil ja der Elefant im Raum stand, dass das ohne die AfD alles gar nicht passiert wäre.
Eine Folge von diesem Vakuum war ja auch, jetzt gab es da als einzige, die noch in diesen Ministerien waren, noch die Staatssekretäre. Die waren noch übrig und die hat Thomas Kemmerich, nachdem jetzt Ramelow weg war und so weiter, geladen, um über weitere Möglichkeiten zu reden, nachdem er festgestellt hat, also sehr zügig eine Regierung mit neuen Ministern bilden, das wird ihm hier nicht gelingen.
Richtig, das führte generell zu mehreren ziemlich absurden Situationen. Benjamin Emanuel Hoff, das war damals der Leiter der Staatskanzlei, der hat Kemmerich noch empfangen in der Staatskanzlei und hat ihm quasi dieses leere Gebäude übergeben. Dann hat Kemmerich die Staatssekretäre zusammengerufen. Ja, und dann saß man da etwas ratlos, weil die Staatssekretäre in dem Moment ihre Unterstützung natürlich nicht zusichern wollten. Die sind da so ein bisschen, das ist auch wieder eine Thüringer Besonderheit, die sind da so ein bisschen in der Bredouille. Es gibt in Thüringen keine parlamentarischen Staatssekretäre. Es gibt in Thüringen nur verbeamtete Staatssekretäre. Und diese Staatssekretäre sind natürlich politische Beamte, aber es ist trotzdem nicht gedacht, dass sie bei einer Neuwahl automatisch getauscht werden, weil sie dann einfach ihre Pensionsansprüche verlieren.
Also getauscht werden können sie schon.
Ja, sicher.
Aber sie können nicht einfach gehen. Das geht nicht. Die sind dann nicht automatisch aus dem Amt. Man muss jetzt hier fast sagen, zum Glück, weil sonst hätte diese Ministerien ja gar keiner mehr verwaltet. Aber
die Abteilungsleiter.
Die sind ja trotzdem politisch bestellt. Also die sind nicht klassisch wie in anderen Bundesländern. Es gibt in Thüringen da auch immer mal wieder politisch Streit drum. Die sind nicht wie in anderen Bundesländern oder im Bund aufgrund ihrer Ausbildung oder sowas bestellt, sondern das sind in aller Regel schon auch auf eine Art Parteipolitiker. Die sind in aller Regel auch parteilich gebunden Und das hat halt zur Folge, dass die jetzt mit diesem Kämmerich auch gar nicht so viel anfangen konnten.
Ja, das ist eben wieder so ein Webfehler in der Thüringer Verfassung oder beziehungsweise im Thüringer politischen System, das eben auch aufgrund seiner Geschichte bislang sowas vorher gar nicht erlebt hat und überhaupt nicht darauf ausgelegt war, dass sowas überhaupt passiert. Es ist aber ja trotzdem eine Möglichkeit, die sozusagen durch die Rahmenbedingungen gegeben war. Und jetzt ist es eben geschehen. Und jetzt sitzen die da alle zusammen am Kabinettstisch, nehme ich mal an, in der Staatskanzlei und schauen sich da gegenseitig an und wissen auch nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Die Staatssekretäre wollen und können natürlich jetzt nicht einfach so gehen. Die wollen aber natürlich auch mit Kämmerich nicht zusammenarbeiten. Das heißt, sie pokern im Grunde genommen darauf, dass sich die ganze Situation wieder fängt. Und wenn nicht, dann müsste Kämmerich sie eben vorher rausschmeißen und dann sieht das ja auch wieder alles anders aus.
Pokern ist hier ein ganz gutes Stichwort. Ich denke, wir sind uns einig, dass hier irgendjemand in irgendeiner Art und Weise gepokert hat. Was ich mich frage, beziehungsweise was ja auch damals in der Diskussion einfach ein Riesending war, die meiner Ansicht nach bis heute nicht beantwortet ist. Ich würde die Frage jetzt eigentlich ganz gerne mal aufmachen. War das hier geplant und wenn ja, von wem eigentlich?
Ja, darüber kann man Bücher schreiben, darüber sind auch schon Bücher geschrieben worden. Ich denke mal, es ist alles so ein bisschen wahr. Es ist zum einen auf jeden Fall so, dass es im Hintergrund sicherlich Absprachen gegeben hat im Vorfeld, sonst wäre es ja alles gar nicht so weit gekommen. Das denke ich, kann man schon sicher sagen. Ich will mich da jetzt gar nicht unbedingt an diesem Blumenstrauß aufhängen oder an Mike Morings Aussagen, dass er sich da eine Regierungsbeteiligung vorstellen kann und so, das ist geschenkt. Das kann auch situativ gewesen sein in dem Moment. Wo man dann merkt, dass sich da Leute verzockt haben oder das überreizt haben, ist eben, dass es im ersten Moment natürlich sowohl für die AfD als auch für die CDU als auch für die FDP in dem Moment aus ihrer eigenen Akteursposition heraus eine lohnende Angelegenheit sein könnte, zu sagen, wir versuchen jetzt also einen anderen Ministerpräsidenten als Bodo Ramelow zu bekommen. Das endete aber ja noch am selben Tag damit, als sofort klar war, dass das eh nicht werden würde. Dass das nicht werden würde, weil zum einen in der Bundesrepublik auf einmal ein absoluter Sturm losbrach. Gegen den hätte man sich, also den hätte man jetzt einfach ignorieren können, man hätte einfach trotzdem weitermachen können in Thüringen, aber die Thüringer politische Situation hat das dann auch nicht mehr hergegeben. Eben weil auch da so ein bisschen das alte Sprichwort gilt, ein jeder liebt den Verrat, aber niemand liebt den Verräter. Also mit denen zusammenzuarbeiten, die das hinterher eingetütet hatten, war dann für die meisten politischen Kräfte in Thüringen eben auch nicht mehr denkbar.
Also kann man vielleicht sagen, irgendjemand hat hier gepokert, aber sagen wir mal eher recht spontan. Also hat halt jemand mal probiert, was denn passiert und dann mal geguckt, was jetzt staatspolitisch, wenn man Verantwortung tragen möchte, auch würde ich mal behaupten, spannendes Vorgehen ist.
Ja, aber das ist ja auch zum Beispiel für die AfD in deren Kalkulation eine relativ sichere Wette gewesen. Wird Thomas Kemmerich gewählt, kann die AfD anschließend sagen, ohne uns wäre der nicht gewählt worden und hätte es eine Regierung gegeben, dann hätte die AfD immer wieder einfordern können, dass man sie daran beteiligt in irgendeiner Form. Ob jetzt mit Ministern oder durch eine de facto Duldung oder was auch immer. Und auf der anderen Seite, wenn das eben in die Hose geht und Thüringen in der Schwebe hängt, dann hat die AfD ja schon wieder etwas, worauf sie zeigen kann und sagen kann, guck mal hier, mit den Altparteien kann man ja gar nicht zusammenarbeiten und die machen ja alle nur Mist und die wollen lieber Thüringen unregierbar lassen, als mit uns zusammenzugehen und so weiter. Also am meisten Profit aus der ganzen Nummer geschlagen hat, glaube ich, im Nachhinein, auch wenn der Widerstand groß war und der Sturm der Entrüstung groß war, doch die AfD, weil es eben für sie eine total bequeme Situation war, weil wenn sowieso klar ist, dass niemand mit einem zusammenarbeiten möchte und dass man sehr wahrscheinlich nicht regieren wird, dann kann man natürlich auch mal pokern. Man hat ja eh nichts zu verlieren.
Das ist richtig. Dieses Spiel hatten damals, glaube ich, auch vermeintlich viele andere politische Akteure noch erkannt. Ich würde vorschlagen, dass wir mal auf die Reaktionen in Deutschland schauen. Susanne Hennig-Welzow hat ja schon am selben Tag noch nach ihrem Blumenstraußwurf gesagt, es sei ein Pakt mit dem Faschismus, den CDU und FDP hier eingegangen seien. Und die war nicht die einzige, aber sozusagen die erste, die dann so diesen Übergang zur Bundespolitik dann geschaffen hat, der sich dann ganz am Anfang auch auf Twitter niedergeschlagen hat.
Twitter ist in dem Zusammenhang auch ganz besonders wichtig, weil viele zentrale Akteure aus der Bundespolitik in dem Moment überhaupt nicht in Deutschland sind. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, zu dem Zeitpunkt sitzt zum Beispiel in Tokio im Hotelzimmer. Und Angela Merkel ist ja, wie wir auch vergangene Folge schon besprochen haben, auf Dienstreise in Südafrika. Und viele andere Akteure sind gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Warum? Naja, es ist halt nur eine Ministerpräsidentenwahl im Parlament. Was soll denn da passieren? Niemand ist jetzt irgendwie dafür abgestellt, in Bereitschaft sozusagen dafür, Krisenkommunikation zu betreiben, für den Fall, dass diese Wahl schief geht. Niemand rechnet damit. Und deshalb ist Twitter so wichtig. Auf Twitter geht es dann nämlich richtig los. Es gibt bei Twitter, also damals hieß es noch Twitter, heute heißt es ja X, so eine Anzeige, welche Hashtags besonders trenden. Mittlerweile hat sich das auch ein bisschen gewandelt. Mittlerweile sind das eher einzelne Begriffe. Der Hashtag ist auch eher so ein bisschen vom Aussterben bedroht. Aber damals trenden dann die Hashtags, zum Beispiel Hashtag AFDP oder Hashtag nicht mein MP oder Hashtag Dammbruch und so weiter. Und ganz viele Leute regen sich also auf und auch viele Menschen aus der Bundespolitik mit einem Thüringer Hintergrund, die treten so als erstes vor, da sei zum Beispiel erwähnt Katrin Göring-Eckardt, die ist Bundestagsfraktionschefin der Grünen zu dem Zeitpunkt und die lässt sich also darüber aus, dass das also auch kein Unfall gewesen ist und dass das ja nicht sein könnte. Wer auch aus Thüringen kommt und wer auch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist die Vize-Bundesvorsitzende der Jusos, Antonia Hemberger, die dann eben auch tweetet, welche Demonstrationen es an dem Tage geben würde. Auf die kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Ansonsten gibt es noch jede Menge andere Menschen aus der Bundespolitik, die sich dann zu Wort melden. Da ist Sigmar Gabriel dabei, der also sagt, das ist ein abgezocktes Spiel gewesen, das gibt die Demokratie der Lächerlichkeit preis. Norbert Walter Borjans, auch bekannt als Novabo, der zu dem Zeitpunkt einer von den beiden SPD-Vorsitzenden ist, zusammen mit Saskia Esken, der sagt, dass die Liberalen als Steigbügelhalter für die Rechtsextremen da unterwegs sind, ein Skandal erster Güte. Olaf Scholz, der ist damals noch Vizekanzler und Finanzminister im Bund, der sagt auch zu dem Zeitpunkt schon, was in Erfurt passiert ist, war kein Zufall, sondern eine abgekartete Sache. Ungefähr zeitgleich meldet sich dann auch Ralf Stegner zu Wort, der war früher Bundesvorsitzender, der ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einfach nur einfacher Abgeordneter, aber trotzdem eine wichtige Figur in der Bundes-SPD und stellt offen die Frage in den Raum, ob dieses Bündnis zwischen CDU und SPD im Bund so weitergehen kann. Und da frage ich mich und da frage ich auch dich, David, wie ist das eigentlich zu bewerten? Ich meine, das ist jetzt in kürzester Zeit, das sind ja Spontanreaktionen, das sind ja Reaktionen, die in kürzester Zeit nach diesem Vorfall in Thüringen so über die Ticker gehen, über Twitter gehen, über Pressemitteilungen rausgejagt werden und so weiter. Du bist ja auch der Medienprofi von uns beiden. Wirklich Zeit, eine gemeinsame, einheitliche Kommunikation abzustimmen, kann da doch eigentlich gar nicht gewesen sein, oder?
Zumindest nicht, wenn das erst dann losging, als dann Kemmerich diese Wahl angenommen hat. Also man muss ja sagen, wir haben das letzte Mal schon kurz angesprochen, über diesen Fall, der dann eingetreten ist, ist ja vorher geredet worden, auch öffentlich geredet worden. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es wie so eine Art Notfallplan gab. Ich glaube aber, dass der Wenn sehr, sehr rudimentär war. Das merkt man an den Reaktionen. Die Reaktionen haben etwas gemeinsam, nämlich dass sie von Absicht ausgehen. Die Reaktionen unterstellen den handelnden Akteuren Absicht. In weiten Teilen, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und das finde ich ganz interessant, selbst diejenigen, die das Ganze eher positiv bewerten, gab es ja auch. Ne? Kubicki zum Beispiel hat beglückwünscht, der Ostbeauftragte hat beglückwünscht. Selbst diese Reaktionen gehen jetzt nicht von einem glücklichen Zufall aus. Die schreiben da im Grunde gar nichts drüber. Dann ist es denkbar, dass man sich auf diesen Weg zumindest vorher schon mal irgendwie geeinigt hatte, das dann als ja, Absicht oder was auch immer zu framen. Ob das wirklich passiert ist oder nicht, das weiß ich nicht genau, weil ansonsten wirkten die Reaktionen unabgestimmt. Was ich ganz interessant finde, du hattest ja eben schon die Demonstrationen angesprochen, ist, dass die Reaktionen aus meiner Sicht schon echt waren, weil so detailreich abgesprochen waren sie auf keinen Fall. Das geht in der Kürze dieser Zeit, glaube ich nicht. Und die Reaktion war ja auch einfach in der deutschen Öffentlichkeit wirklich extrem präsent. Du hattest eben von der SPD, von der Juso-Vizevorsitzenden gesprochen, die zur Demonstration aufgerufen hat. Und auf dieser Demonstration haben wir uns dann abends gesehen. Damals beide als normale Bürger, glaube ich, hier in Jena.
Als Studenten in Jena.
Stimmt, ja.
Und also letzten Endes, warum waren wir auf der Demonstration? Warum waren die meisten anderen Leute auf der Demonstration? Die Anzahl der Leute, die ich da gesehen habe, die lautstark protestiert haben, war eher klein. So ist meine Erinnerung. Die große Menge der Menschen, die da unterwegs war, waren eigentlich Leute, die eher ratlos waren, so würde ich das heute zusammenfassen. Die da waren, um sozusagen für sich die Frage zu beantworten, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert und wie geht es weiter? Und man hat sich irgendwie auf dieser Demonstration auch irgendwie aus Ratlosigkeit letzten Endes auch gesehen. Oder wie erinnerst du dich da?
Ja, das kommt ganz gut hin. Also ich glaube, die Leute waren schon auch wütend, aber die meisten Menschen waren gar nicht so wütend darauf, dass jetzt Bodo Ramelow nicht mehr Ministerpräsident ist oder sowas. Das ist da zwar auch gefallen, aber ich glaube, das war gar nicht das Hauptthema, sondern ich glaube, diese Ratlosigkeit war nicht nur Ratlosigkeit, sondern auch so das Gefühl, dass man hier zum Spielball geworden ist als Thüringer Bevölkerung von Macht- und Pokerspielchen von Leuten, die hier gerade irgendeine eigene Agenda versuchen umzusetzen oder sowas, die aber mit den Menschen in Thüringen erstmal sehr wenig zu tun hat. Kemmerich hat zum Beispiel zwar immer gesagt, er möchte jetzt eine bürgerliche Regierung bilden, aber die gab es ja nicht. Also diese Regierung wurde nicht gebildet und Kemmerich hatte ganz offensichtlich auch keinen Plan, wie er die jetzt bilden soll. Und das hatte ja zur Folge, dass die Menschen eigentlich einfach dastanden und gar nicht mehr gewusst haben, wie es jetzt hier weitergeht. Also sprich, dieser Tabubruch auch einfach für nichts passiert ist, ohne weiteren Sinn, ohne greater good, außer Ramelow loszuwerden. Und ich glaube, das hat viele Menschen auch, ich sage jetzt mal zumindest in den Städten, aus dem bürgerlichen Spektrum ratlos und ein Stück weit wütend zurückgelassen.
Wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass wir hier natürlich aus so einer Jena- oder Jenenser-Perspektive sprechen. Unsere persönlichen Erfahrungen auf dieser Demonstration sind nicht unbedingt gleichzusetzen mit dem, was die meisten Thüringer erlebt haben. Weil diese Demonstration, auch wenn sie wirklich dafür, wie spontan sie auch waren und für Thüringer Verhältnisse wirklich riesig waren, sich dann doch auf die Städte konzentriert haben. Und die großen Städte, da gibt es in Thüringen naturgemäß nicht so viele. Das heißt, es war vor allen Dingen in der Städtekette Jena, Weimar, Erfurt.
Das ist die sogenannte Perlenkette, weil das auch, da muss man glaube ich einfach Thüringen so ein bisschen verstehen. Das sind auch die Städte, denen es wirtschaftlich vergleichsweise gut geht. Gera zum Beispiel ist auch eine Großstadt, da waren jetzt keine großen Demonstrationen. Gera geht es auch wirtschaftlich eher mittelprächtig, würde ich sagen. Also es sind wirklich diese drei Städte, die relativ nah aneinander liegen, so in der Mitte von Thüringen, die nicht nur Großstädte sind, sondern die auch als, ja, progressiv gelten und relativ fortschrittlich gelten, die eine Uni haben, all das, was man da so mit verbindet.
Die nicht schrumpfen. Ich glaube, das ist die größte Gemeinsamkeit von diesen drei Städten. Sie verlieren keine Einwohner mehr. Das ist nämlich bei Gera zum Beispiel anders. Gera läuft zwar noch offiziell als Großstadt, aber da wohnen keine 100.000 Leute mehr. Ne? Also da passieren in Thüringen wirklich auch strukturell sehr große Umwälzungen über die letzten Jahrzehnte. Und diese Demonstrationen, die in Thüringen stattgefunden haben, sind natürlich die Vorstufe von dem, was dann in der ganzen Bundesrepublik passiert. Es gibt nämlich dann überall Demonstrationen, in erster Linie vor FDP-Geschäftsstellen, zum Beispiel auch in meiner Heimatstadt, nämlich in Düsseldorf. Und auch das führt dann wieder dazu, dass es verschiedene Reaktionen in den Parteien gibt. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die hat ihr Büro in Düsseldorf, ihr Abgeordnetenbüro. Und vor ihrem Büro wird demonstriert. Sie sagt dann auch ganz früh, also das geht überhaupt nicht, dass die FDP sich da irgendwie als Steigbügelhalter für irgendwelche Rechtsextremen da bemüht und das geht alles nicht und das muss sofort rückgängig gemacht werden. Während Christian Lindner, der sozusagen weit draußen ist zu dem Zeitpunkt, der mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist, der ist ja nun mal FDP-Bundeschef, der erstmal ja fast schon aus Routine sozusagen Thomas Kemmerich gratuliert, weil was soll er auch irgendwo sonst machen? Und der Stellvertreter von Christian Lindner, nämlich Wolfgang Kubicki, der findet das auch erstmal super, was da passiert ist. Also man merkt da auch fast schon regionale Unterschiede in Deutschland, je nachdem, wie die Demonstrationen sind und vor welchen vor allen Dingen FDP-Geschäftsstellen die eben stattfinden. Und da passiert also auf jeden Fall eine Menge. Da setzt sich viel in Bewegung. Und wir hatten ja auch vorhin schon das Thema mit den Reaktionen aus der SPD, dass dann plötzlich in der Bundespartei sich diese Chance auftut, vor allen Dingen natürlich für Bundespolitiker aus der SPD, die zu dem Zeitpunkt keine große Rolle in der Partei spielen, einen Vorstoß zu wagen und zu sagen, naja, diese Koalition ist ja gar nicht mehr aufrechtzuerhalten mit der CDU. Wenn die CDU jetzt in Thüringen mit der AfD zusammenarbeitet, um einen gemeinsamen Ministerpräsidenten von der FDP zu stellen, das geht ja nicht. Das ist also, und wie gesagt, das alles passiert innerhalb weniger Stunden und das ist so der Anfang des Sturmes, der da losbricht.
Da würde ich jetzt, glaube ich, mich dazu hinreißen lassen zu sagen, dass das nicht in der Form abgesprochen gewesen sein kann. Also die Frage, ob die Bundes-SPD jetzt gesagt hat, wir müssen, wenn das passiert, die Koalition im Bund beenden, auflösen, verlassen, wie auch immer, das war, glaube ich, in dem Moment keine einheitliche Meinung jetzt, die durch einen SPD-Bundesvorstand gelaufen wäre oder sowas, der das entschieden hat, sondern das waren erstmal Einzelpersonen, die sich hier allerdings relativ einhellig positioniert haben. Ich denke, das kann man schon sagen. Wie hat denn ansonsten die Bundespolitik reagiert?
Da gibt es noch zwei ganz wichtige Personen für sowohl in der Bundespolitik als auch für diesen Vorgang. Das ist einmal Markus Söder, das ist der CSU-Chef und Ministerpräsident in München, der also sich dann äußert und sagt, naja, ich glaube nicht, dass das jetzt so gut war in Thüringen. Ich glaube nicht, dass Thüringen regierungsfähiger geworden ist. Ich finde das eine schöne diplomatische Formulierung, die er da sucht.
Eine diplomatische Formulierung für, ihr habt Scheiße gebaut. Markus Söder jetzt übrigens nicht gerade linker Flügel innerhalb der Union.
Ganz
ne?
genau.
Muss man deutlich sagen.
Ganz genau. Und der sagt dann also, das Beste und Ehrlichste wären klare Neuwahlen. Das ist etwas, er ist nicht der Erste, der das ins Spiel bringt, aber er bringt auch diese Neuwahlen dann ins Spiel. Wir dürfen nicht vergessen, es wurde ja gerade erst gewählt. Dieses Ergebnis dieser Wahl im Landtag, das knüpft ja quasi an das Ergebnis der Landtagswahl. Und auch das wird dann später nochmal zu vielen Diskussionen führen, weil es kann ja auch irgendwo nicht sein, dass einfach so lange gewählt wird, bis das Ergebnis dann zu den politischen Partnern passt, dass die sich da ihre Koalition backen können, die sie haben möchten. Und vielleicht die wichtigste Reaktion, über die wir hier heute noch reden müssen, ist die von Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK. AKK ist zu diesem Zeitpunkt gerade in den Startlöchern, um sozusagen Merkels Erbe anzutreten. Sie ist gerade frisch die CDU-Bundesvorsitzende geworden. Und sie wird jetzt mit dieser neuen Situation überrumpelt. Sie sitzt zu dem Zeitpunkt in Straßburg auf irgendeinem Podium. Und da wird also dieser Vorgang an sie herangetragen. Und ihre Reaktion ist dann auch, das geht nicht. Wir können als CDU so etwas nicht mittragen. Und wir brauchen Neuwahlen. Wir haben jetzt also verschiedene Personen, die dieses Thema Neuwahlen in den Raum bringen. Obwohl eben, wie gesagt, man sich fragen kann, ob das demokratietheoretisch jetzt die beste Lösung ist, oder?
Ich denke auch. Also ich würde jetzt im Nachhinein sagen, es wäre die beste gewesen, weil ja dieser Fall der Erfurter Brandmauer oder dieser Dammbruch von Erfurt, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, die politischen Realitäten verändert hat. Also ja, die Wahlen waren noch nicht lange her, aber es war ein Ereignis eingetreten, was die Bewertung vieler Menschen, dieser handelnden Akteure, einfach verändert hat. Auch meine Bewertung der handelnden Akteure verändert hat. Die Leute hatten da eine andere Meinung von denen, die da gehandelt haben. Und da finde ich schon, hätten Neuwahlen vielleicht auch gut getan, vor allem wenn man sich so die weitere Geschichte anschaut. Roland, das sind jetzt soweit die Reaktionen. Was macht eigentlich der Ministerpräsident AD? Was macht Bodo Ramelow?
Ich hatte ja vorhin schon angekündigt, Bodo Ramelow ist abgehauen, ist untergetaucht. Ja, was macht Bodo Ramelow zu dem Zeitpunkt? Wenn ich jetzt gemein bin, dann sage ich, Bodo Ramelow sitzt an der Bleilochtalsperre, leckt seine Wunden und trinkt Rosé, weil was soll er auch sonst machen? Bodo Ramelow ist abgewählt worden. Bodo Ramelow kann eigentlich gar nicht mehr viel tun. Er entscheidet sich auch dagegen, jetzt aggressiv zu kommunizieren. Und das kann man ihm vielleicht auch in diesem Moment als Schwäche auslegen. Bodo Ramelow findet nicht statt in der Öffentlichkeit. Bodo Ramelow ist einfach verschwunden.
Das liegt allerdings, muss man sagen, natürlich auch daran, dass der im ersten Moment einfach was zu tun hatte. Der musste nämlich sein Büro räumen. Gibt da eine ganz interessante Szene, als Thomas Kemmerichs Bodo Ramelow in irgendeiner Rede noch im Landtag dankt für seine Arbeit und so sagt, na, er ist nicht mehr im Hause, und André Blech mit ihm entgegenruft, sie haben doch angewiesen, dass er sein Büro räumen muss. Und das passiert dann auch. Er geht dann halt in die Staatskanzlei und räumt seine privaten Sachen aus.
Genau, es gibt diese... Ich weiß nicht, ob es eine Legende ist, es ist etwas, was häufig kolportiert wird, dass Ramelow den Generalschlüssel für die Staatskanzlei und alles, was dazugehört hat, auf den Schreibtisch gelegt hat, bevor er also da zur Wahl gegangen ist und dann eben diese Wahl verloren hat. Nach dem Motto, ja, das macht man so, das gehört irgendwie zum guten demokratischen Umgang miteinander. Naja, und dieser gute demokratische Umgang miteinander, der endet dann ja doch recht abrupt damit, dass er dann eben sein Büro auszuräumen hat. Ich denke, aus heutiger Sicht kann man Bodo Ramelow natürlich den Vorwurf machen, dass er in dem Moment nicht stattfindet, dass er sich einfach zurückzieht und auch nicht kommuniziert. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass Kemmerich dadurch auch eine besondere Schwäche offenbart, weil Kemmerich in dem Moment niemanden hat als Ansprechpartner. In der Staatskanzlei nicht und überhaupt nicht in der Landesregierung. Kemmerich steht da allein auf weiter Flur. Das Kabinett Kemmerich I besteht aus Thomas L. Kemmerich und sonst niemandem. Und das ist natürlich wahnsinnig schlecht für ihn, weil er jetzt aus der ganzen Nummer überhaupt nicht mehr rauskommt und jetzt selber irgendwie klären muss, wie er diese Kuh vom Eis bekommt oder wie er jetzt noch irgendwie kurzfristig irgendwelche Allianzen schmieden kann, die mit ihm jetzt hier Politik machen möchten. Und dadurch, dass Ramelow nicht stattfindet, ist Ramelow auch in der öffentlichen Wahrnehmung dann eher einfach das Opfer, anstatt jemand, der Teil dieser politischen Auseinandersetzung ist. Also das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ramelow verschwindet also, wie bereits gesagt, zur Bleilochtalsperre, und Ramelow will erst offenbar auch wirklich mit niemandem reden. Er scheint auch ernsthaft persönlich getroffen zu sein. Ich glaube, auch das dürfen wir nicht unterschätzen, weil, wie wir auch in der ersten Folge schon mal erwähnt haben, die Anzahl der Menschen, die in Thüringen Politik machen, ist klein. Das Land hat roundabout 2 Millionen Einwohner. Kann man sich vorstellen, dass das wirklich ein sehr kleiner Zirkel ist, der da über solche Dinge entscheidet. Und diese Menschen kennen sich dadurch untereinander persönlich. Das heißt, das sind dann auch persönliche Befindlichkeiten und echte persönliche Verletzungen, die dann entstehen, wenn solche Vorgänge passieren. Also das ist nochmal was ganz anderes als jetzt, um mal einen Vergleich zu nehmen, Friedrich Merz, der im ersten Wahlgang im Bundestag nicht gewählt wird. Sicherlich wird es da auch persönliche Befindlichkeiten geben, aber die Anzahl der Menschen, um die es geht, die ist ja mal ein Vielfaches größer.
Du hast eben gesagt, Bodo Ramelow wollte zunächst wirklich mit niemandem reden. Mit einem hat er dann allerdings geredet, mit einem Spiegeljournalisten nämlich. Von dem hat er sich besuchen lassen in seinem Ferienhaus und hat sich dann dort im Interview nochmal persönlich enttäuscht von den anderen handelnden Akteuren gezeigt. Und so ist mit diesen Demonstrationen der persönlichen Enttäuschung von Bodo Ramelow und einer wirklich in Aufruhr befindlichen Bundespolitik und einer sehr unklaren Zukunft für Thüringen dieser Tag, dieser 5. Februar 2020, damals zu Ende gegangen hier in Thüringen. Und dann folgten weitere Tage, und diese weiteren Tage, die erforderten dann ja eigentlich, dass man jetzt eine Lösung für die hier geschaffene Situation findet. Und damit befassen sich jetzt auch die Politiker sowohl in Erfurt als auch Berlin und eben sogar in Südafrika, wo Angela Merkel zu dem Zeitpunkt noch ist. Und es kommt zu einigen dann doch ganz interessanten Treffen. Aber erstmal schmeißen auch alle möglichen Leute einfach mit Ideen um sich, zum Beispiel Tilman Kuban. Der fordert eine Expertenregierung. Bodo Ramelow hat noch eine ganz andere Idee. Der schlägt vor, dass Christine Lieberknecht, die war vor ihm Ministerpräsidentin von Thüringen, wir haben sie hier in dem Podcast schon mal ganz kurz erwähnt, dass die vielleicht so eine Art Übergangsregierung bilden könnte. Passiert aber alles nicht, sondern relativ schnell kristallisiert sich heraus, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Kemmerich tritt sofort zurück. Damit hätte er einige Forderungen, vor allem von der Straße und auch aus anderen Parteien und sowas, erfüllt. Oder Thomas Kemmerich stellt die Vertrauensfrage, um damit Neuwahlen herbeizuführen. Und dieses Thema Neuwahlen ist in dem Zusammenhang ein sehr wichtiger Punkt. Annegret Kramp-Karrenbauer, die damalige CDU-Chefin, hat sich ja relativ schnell festgelegt, genauso wie Angela Merkel, dass sie eigentlich gerne Neuwahlen hätte für Thüringen. Ich hatte ja schon gesagt, die politische Situation hatte sich ja auch relativ grundlegend durch diesen Vorfall verändert. Und jetzt ging es um die Frage, wie kann man solche Neuwahlen herbeiführen? Das geht nämlich in diesem Variantenspiel, und ich denke, Roland, das sollten wir jetzt mal im Vorhinein klären, nicht durch einen Rücktritt.
Genau, das ist das große Problem. Wenn nämlich Thomas Kemmerich zurücktritt, dann gibt es einfach keine Regierung mehr. Und dann gibt es auch niemanden mehr, der die Vertrauensfrage stellen kann, um damit Neuwahlen auszulösen. Dann ist die einzige Möglichkeit, aus der Nummer wieder rauszukommen, dass der Landtag in seiner Konstellation, wie er eben ist, einen neuen Ministerpräsidenten wählt.
Der kann dann die Vertrauensfrage stellen, um Neuwahlen auszulösen. Allerdings ist er dann erstmal wieder gewählt. Und damit hat man diese unschöne Situation, dass, wir hatten es in der ersten Folge ja geklärt, die alle so relativ skeptisch den Linken gegenüber waren und sowas. Aber nach einem Rücktritt von Thomas Kemmerich muss man eben erstmal wieder jemanden wählen, bevor man Neuwahlen herbeiführen kann. Man muss sich also auf einmal nicht nur einigen, dass man was anders haben will, sondern man muss sich erstmal auf jemanden einigen. Und das ist dann im Laufe der ganzen Angelegenheit auch zum Problem geworden.
Hier kommen zwei ganz große Themenblöcke zusammen. Das eine ist die Bundes-CDU, beziehungsweise überhaupt die Bundesregierung, aber ganz besonders die Bundes-CDU und eben das sich abzeichnende Ende der Ära Merkel und die Nachfolgefrage. Das andere, was sich da aber auch zeigt, ist das, worüber wir gerade sprechen. Das weiß zu dem Zeitpunkt kaum jemand. Das hat sicherlich verschiedene Gründe, aber vor allen Dingen auch den, dass die meisten Bundespolitiker keine Ahnung von Thüringen haben. Man darf eben nicht vergessen, Thüringen ist ein kleines Bundesland und auch politisch nicht so wichtig, auch im Bundesrat von der Stimmenzahl und so weiter, einfach nicht so wichtig, dass jetzt jeder in der Bundespolitik aus den Bundesparteien einen besonders guten Draht zu seinem Chef oder seiner Chefin in Thüringen hat. Sondern das ist eben alles so ein bisschen, naja, ab vom Schuss. Und da fehlt dieser Austausch, da fehlt das Wissen und da fehlt eben auch ganz konkret dieses juristische Wissen letzten Endes. Auch in der Kürze der Zeit kommt das zu langsam letzten Endes zu den Entscheidern in Berlin.
Gibt da so ein paar ganz spannende Anekdötchen. Ich würde allerdings erstmal auf die konkrete Situation am Tag nach Kemmerichs Wahl zu sprechen kommen. Der Volkszorn kocht, viele Leute sind sehr unzufrieden. Auf eine Art sind auch die Menschen unzufrieden, die Kemmerich eigentlich gut fanden, weil die jetzt auch langsam merken, dass das hier nichts wird. Und jetzt ist die große Frage, wie kann es weitergehen? Und die versucht Annegret Kramp-Karrenbauer zu beantworten, indem sie Gespräche führt, allerdings nicht ganz freiwillig.
Da tut sich eben das große Problem auf, auch für Angela Merkel. Merkel hatte sich vorgestellt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer, wir nennen sie ab jetzt wirklich AKK, das ist einfacher, dass AKK ihre Nachfolgerin werden sollte, hat aber in diesem Prozess irgendwann festgestellt, dass AKK in ihren Augen der absolute oder unbedingte Wille zur Macht fehlt. Und das merkt man in dieser Auseinandersetzung, weil Merkel nämlich jetzt vor die Frage gestellt ist, was sie sozusagen bereit ist zu opfern. Entweder ihre Nachfolgerin, indem sie die nach Erfurt schickt, die Gespräche führen lässt und das Risiko eingeht, dass AKK extrem beschädigt aus der Situation wieder zurückkommt, oder indem sie eben die Bundeskoalition aufs Spiel setzt. Es gab ja, wie gesagt, die Drohung aus der SPD, die Koalition platzen zu lassen, wenn nicht in Thüringen sich schnell etwas ändert. Und dann hat Merkel vermutlich mit Blick auf ihr politisches Erbe und auf die internationale Situation entschieden, nein, das ist sozusagen das Problem der Parteichefin. Die Parteichefin ist AKK und AKK soll eben diesen Schnitzer wieder ausbügeln, soll dieses Problem beheben und AKK soll sich nach Erfurt begeben und Gespräche führen mit Mike Moring. Und die Berater von AKK zu dem Zeitpunkt, die sagen alle, lass das bloß sein. Du kannst dich da im Grunde genommen nur in die Nesseln setzen. Die Thüringer haben, um es mal plakativ zu sagen, den Karren in den Dreck gefahren. Die sollen den schön mal wieder selber da rausziehen. Was die Bundeskanzlerin dazu denkt, ist ihr Problem. Es kommt also da irgendwie hinter den Kulissen wohl zum Streit. Und am Ende fährt AKK auf die A9.
Genau, allerdings nicht nach Erfurt, sondern erstmal fährt sie nur von Berlin nach Schkeuditz. Schkeuditz ist eine Kleinstadt, direkt neben der Autobahn, ziemlich genau in der Mitte zwischen Erfurt und Berlin. Und die meisten Leute kennen das vom Flughafen, weil der Flughafen Leipzig-Halle ist halt in Schkeuditz. Schkeuditz liegt auch genau zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen. Und das ist halt, ja, so eine typische Flughafenumgebung. Man ist da vielleicht auch schon mal gewesen, wenn man da beim Ikea war oder sowas. Und neben dieser Autobahn sind dann halt so allerhand Tankstellen, Raststätten, was halt an so einem Autobahnkreuz direkt neben dem Flughafen ist. Und in einem von diesen Hotels treffen sich dann AKK und der aus Erfurt angereiste Mike Moring.
Die beiden treffen sich also an diesem Hotel. Da gibt es jetzt wieder sprüchliche Erzählungen von verschiedenen Journalisten und irgendwie auch Akteuren aus der Politik, ob das jetzt in dem Flughafenhotel da war oder an der Aral oder was auch immer. Das ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht der Punkt.
Bei McDonald's.
Oder bei McDonald's. Von mir aus auch bei McDonald's. Die beiden treffen sich jedenfalls auf neutralem Boden. Ich glaube, das ist die zentrale Botschaft. Und das zeigt ja schon, wie angespannt die Lage ist, dass man sich da an einer Autobahnraststätte trifft.
Und die treffen sich extrem clandestin. Es gab damals keine öffentliche Berichterstattung darüber, dass die sich getroffen haben. Wenn die sich an der Tankstelle getroffen haben, haben die sich wahrscheinlich im Auto getroffen oder sowas. Die gehen nicht essen. Das ist ein zu diesem Zeitpunkt null öffentlichkeitswirksamer Termin zwischen den beiden. Sondern das ist ein Krisengespräch zwischen zwei Leuten, bei dem mutmaßlich, ich hätte da gerne Mäuschen gespielt, auch darauf geachtet wurde, dass das keiner mitkriegt. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch schlicht und ergreifend zum einen oder anderen Zeitpunkt ein bisschen lauter bei geworden ist.
Es ist auch ein Termin von zwei Personen, deren Karriere gerade auf Messerschneide steht und die auch beide mit dem Rücken zur Wand stehen. Und die, das kann ich schon mal vorwegnehmen, diese ganze Affäre nicht unbeschadet überstehen werden. Die beiden treffen sich zu diesem Gespräch ohne Zeugen offenbar und gehen anschließend mit unterschiedlichen Versionen dieses Gesprächs aus diesem Gespräch heraus. Das ist natürlich das Schlechtestmögliche, wie sowas laufen kann.
Und die gehen nicht nur mit unterschiedlichen Versionen aus diesem Gespräch raus, sondern die setzen sich mit unterschiedlichen Versionen dieses Gesprächs ins Auto und fahren mit unterschiedlichen Versionen des Gesprächs nach Erfurt.
AKK ist der Ansicht, dass Mike Moring jetzt die Fraktion auf Linie bringen wird, um sicherzugehen, dass es Neuwahlen gibt.
Und Mike Moring ist der Ansicht, dass er jetzt mal gucken wird, möglicherweise springt ja doch noch ein Ministeramt unter dem Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich für ihn dabei raus.
Und als er dann in Erfurt ankommt, naja, schaut er in frisch gewetzte Dolche. Da hat man sich nämlich in der Zwischenzeit überlegt, wir haben doch einen Sündenbock für die ganze Katastrophe hier zu finden. Und da steht Mike Moring halt gerade. Und der ist ja nun mal auch der Chef.
Neben ihm steht zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht AKK. Für die hat man sich nämlich was ganz Besonderes ausgedacht, als die in Erfurt ankommt.
AKK darf sich nämlich in dieser Zeit die Fotosammlung von Mike Moring begutachten in irgendeinem Fraktionsbüro und steht da halt so ein bisschen dumm rum und wird dann auch nicht abgeholt und in den Fraktionssaal geführt, sondern hat irgendwann einfach die Faxen dicke und platzt in die Vorstandssitzung des Landesvorstandes hinein. Der Landesvorstand ist nämlich gerade dabei, Mike Moring zu eröffnen, wie es denn mit dem Vertrauen des Landesvorstandes gegenüber Mike Moring aussieht. Und das Spannende ist, das Vertrauen des Landesvorstandes gegenüber Mike Moring ist deutlich höher als das Vertrauen der Fraktion gegenüber Mike Moring. Und der Landesvorstand möchte erst einmal an Mike Moring festhalten. Den kann man ja auch noch später in die Wüste schicken.
Darauf hat man sich dann auch im Grunde geeinigt. Ich erinnere mich noch an die Nachrichten, dass Mike Moring jetzt erstmal im Amt bleibt. Trotzdem sind natürlich sowohl Mike Moring als auch AKK total beschädigt aus der ganzen Angelegenheit hervorgegangen, weil beide in dem Moment gezeigt haben, dass sie, um es mal jetzt so ganz platt auszudrücken, ihren Laden einfach nicht unter Kontrolle haben.
Es gibt dann Termin Nummer 3 sozusagen, wo dann alle aufeinandertreffen, nämlich der CDU-Landesvorstand zusammen mit der CDU-Landtagsfraktion und AKK. Die treffen jetzt alle drei Gruppen, treffen jetzt sozusagen aufeinander. Und das Problem ist, es wird laut und es wird unübersichtlich. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Berichte, verschiedenen Inhalts darüber, was dann läuft. Alle sind sich nur einig, es gibt Streit ohne Ende. Und das führt dazu, dass diese Sitzung, die ja eigentlich eine Bereinigungssitzung sein sollte, die sozusagen die Krise abwenden sollte, die Krise eigentlich erst so richtig auslöst.
Zumindest die Krise innerhalb der CDU. Die CDU hier allerdings nicht die einzig beteiligte politische Partei. Es gab noch eine weitere und AKK auch nicht die einzige, die an diesem Tag nach Erfurt gefahren ist. Ein gewisser Christian Lindner, damals FDP-Vorsitzender, hat sich nämlich auch ins Auto gesetzt und hat sich nach Erfurt begeben, um dort seinen Parteifreund Thomas Kemmerich wieder auf Linie zu bringen.
Und Kemmerich ist dann im Gespräch mit Christian Lindner wohl erst noch der Ansicht, er hätte irgendeine Zukunft als Ministerpräsident von Thüringen. Und Lindner schafft es dann wohl mit der Zeit, wir wissen nicht wie, irgendwie ihn davon zu überzeugen, dass das alles nichts mehr wird. Droht wohl auch irgendwie, letzten Endes hat ja AKK auch der Thüringer CDU gedroht, eben erfolglos. Lindner scheint da erfolgreicher zu sein. Jedenfalls führt das Ganze dazu, dass Kemmerich dann irgendwann einsieht, dass das Ganze so nicht weitergehen kann.
Christian Lindner hat sogar damit gedroht, selber als FDP-Vorsitzender zurückzutreten, für den Fall, dass Kemmerich am Amt des Ministerpräsidenten festhält. Und das hat dann zur Folge, dass Thomas Kemmerich zunächst mal seinen Rücktritt ankündigt. Also Thomas Kemmerich sagt und gesteht öffentlich ein, okay, hier geht's nicht mehr weiter. Ich erinnere mich sogar noch an diesen Moment. Ich war nämlich an diesem 6. Februar auf einer Demonstration hier in Jena, die sich auch gegen den Ministerpräsidenten Kemmerich richtete. Und während dieser Demonstration hat Kemmerich dann irgendwann gesagt, ich werde mein Amt demnächst wieder zur Verfügung stellen. Da war aber noch nicht ganz klar, wie das jetzt aussehen wird. Und um das zu klären, müssen wir hier eine Akteurin, glaube ich, wieder auf die Bühne bringen, die bis vor kurzem noch in Südafrika war, und zwar Angela Merkel.
Kemmerich setzt sich nämlich mit der Landtagsverwaltung, also irgendwelchen Spitzenjuristen aus der
Landtagsverwaltung. Keller ist Pommer. Also die und, hieß dann später Pommer, weil sie geheiratet hat.
Genau, und Birgit Keller zusammen und macht eine Stunde Beratung mit denen und kommt dann raus und sagt Rücktritt, aber kein richtiger Rücktritt. Das musst du also quasi auch nochmal präzisieren, dass er sagt, ich trete zurück, aber ich trete nicht jetzt zurück und ne, weiß ich auch nicht so richtig und tschüss. Und er lässt ja auch keine Fragen mehr zu. Ne? Mhm. Also es gilt ja, im Grunde genommen, er baut irgendwelche Szenarien auf, in denen das jetzt funktioniert und dann ist er einfach weg für 10 Tage, was ja auch absurd ist eigentlich. Das ist eine Groteske, was da passiert.
Mhm. Und auf Druck von Christian Lindner kündigt Thomas Kemmerich dann auch tatsächlich seinen Rücktritt an, allerdings nicht sofort, sondern er berät sich da noch mit der Parlamentspräsidentin Birgit Pommer, damals hieß sie noch Birgit Keller, von den Linken, wie das jetzt genau weitergehen kann, scheint da aber auch entweder nicht selber nicht richtig informiert zu sein oder nicht richtig informiert worden zu sein, das weiß man nicht so genau und ist dann offensichtlich selber so ein bisschen unentschlossen, was jetzt passiert. Tritt er jetzt gleich zurück oder kündigt er seinen Rücktritt an, um Neuwahlen herbeizuführen? Das ist zu dem Zeitpunkt alles noch ungeklärt. Das Einzige, was jetzt im Grunde passiert, wichtig, ist, dass Thomas Kemmerich öffentlich zugibt, mit mir als Ministerpräsident wird es hier nicht weitergehen. Diese Einsicht, die verkündet Thomas Kemmerich jetzt in der Öffentlichkeit und das ist aber auch der Moment, in dem er sich aus dieser Öffentlichkeit im Grunde vollkommen zurückzieht. Am 6. Februar gibt Kemmerich bekannt, okay, ich werde dieses Amt irgendwie zur Verfügung stellen, wie ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ganz klar und ab dann wird Thomas Kemmerich 10 Tage nicht mehr gesehen in der Öffentlichkeit.
Er sagt ja auch nicht, dass er zurücktritt, aber er sagt auch nicht, dass er nicht zurücktritt, sondern er sagt, dass er im Moment nicht zurücktreten kann, aus technischen Gründen, womit er ja auch recht hat, wie wir ja vorhin schon besprochen haben. Es ist ja nun auch so, dass für den Fall, dass Thomas Kemmerich krank geworden wäre und beim Thema krank und Krankheit, da kommt jetzt ja sowieso noch was ganz Großes auf uns zu, denn wer sich noch erinnern kann, Februar 2020, da kommt am Horizont schon eine große Welle auf uns zu, Corona. Also, wenn Kemmerich zu dem Zeitpunkt zurückgetreten wäre und er wäre krank geworden, dann wäre das Land vollkommen führungslos gewesen.
Weil nämlich ein zurückgetretener Ministerpräsident kann ja keinen Minister mehr bestellen zum Beispiel. Der bleibt zwar selber geschäftsführend im Amt, aber er kann nicht nur die Vertrauensfrage nicht mehr stellen, sondern er kann auch keinen Minister mehr noch irgendwie bestellen oder und sowas.
Keine Stellvertreter vor allen Dingen.
Genau, und ja, dann würde einfach in dem Moment überhaupt nichts mehr irgendwie möglich sein oder passieren. Das hat wohl Kemmerich zu dem Zeitpunkt, ob wissentlich oder nicht, wissen wir ja gar nicht, noch von einem endgültigen Rücktritt abgehalten?
Es gab ja im Vorfeld ein Gespräch mit der Landtagspräsidentin und Juristen aus der Landtagsverwaltung. Und ich gehe schon davon aus, dass das eine sehr wissentliche Entscheidung war, das so zu halten. Nach dem Motto, politisch trete ich zurück, juristisch nicht. Ich glaube, das war das Kalkül. Aber das hat nicht lange gehalten, das Kalkül.
Das hat auch deswegen nicht so lange gehalten, weil ja dieses Kalkül so der Öffentlichkeit in dieser Form, mit dieser ja etwas wirren kurzen Rede da von ihm, nicht so richtig vermittelt wurde und die Straße immer noch ziemlich wütend war. Die Leute waren halt immer noch einfach sauer wegen dem, was da passiert ist, aus unterschiedlichen Gründen. Und das ist jetzt, Roland, für uns der Moment, in dieser ja sehr dichten Abfolge der Ereignisse, mal einen Tag weiterzuspringen auf den 8.
Genau, und zwar passiert am 8. dann das erste Mal etwas, das es quasi bundesweit Konsequenzen für das Ganze gibt. Denn am 8. Februar tritt Christian Hirte, seines Zeichens Ostbeauftragter der Bundesregierung, zurück. Er verkündet das selbst über Twitter und gibt eben sein Amt auf. Und das ist sozusagen der Schritt, den Angela Merkel in dem Moment auf ihren Koalitionspartner im Bund zugeht und sagt, hier, den Posten gebe ich euch.
Christian Hirte hatte ja zuvor auch Thomas Kemmerich zur Wahl gratuliert. Christian Hirte hatte sich mit Bodo Ramelow immer schwer getan. Und das dürfte hier der Auslöser für diesen Schritt gewesen sein.
Ich glaube, man kann Christian Hirte persönlich wenig vorwerfen in der ganzen Angelegenheit. Der ist ja, wie gesagt, auch in Tokio von der ganzen Nummer überrascht worden. War genauso wenig sprechfähig wie alle anderen, hatte noch weniger Anschluss zu dem, was passiert ist in Deutschland. Und am Ende war er dann sozusagen das erste, in Anführungszeichen, Bauernopfer. Aber dazu gehört ja auch noch der ganze Komplex, was jetzt in der CDU passiert. Am Ende ist das ja auch ein CDU-interner Machtkampf.
Wir müssen jetzt hier ohnehin mal wieder Leute auf die Bühne holen, die da jetzt schon eine Weile nicht mehr aufgetaucht sind. Man merkt, wir haben es hier irgendwie mit ganz vielen verschiedenen Strängen zu tun. Roland, was macht eigentlich Bodo Ramelow gerade?
Herr Bodo Ramelow ist ja nach wie vor an der Bleilochtalsperre in seinem Ferienhäuschen mit seiner Frau zusammen und seinem Hund Attila. Und er geht halt wandern im Thüringer Wald.
Angela Merkel hingegen ist aus Südafrika zurückgekehrt und sitzt nun auch in Berlin im Koalitionsausschuss mit der SPD, also dem Koalitionspartner im Bund, und versucht eine Lösung für das Erfurter Problem zu finden. Und jetzt merkt man, dass dieser Halbrücktritt von Kemmerich Konsequenzen hat. Wir überspringen jetzt mal wieder 2 Tage. Wir sind jetzt am 9.
Und da fährt Thomas Kemmerich in den Urlaub und schreibt von der Rückbank seines Audis aus eine SMS, in der er verkündet, ich trete zurück mit sofortiger Wirkung.
Das Problem ist, er ist jetzt immer noch Ministerpräsident, aber halt geschäftsführend. Das heißt, er kann jetzt keine Vertrauensfrage mehr stellen, er kann jetzt auch keine Minister mehr berufen, aber Ministerpräsident bleibt er ja, bis ein neuer gewählt ist. Und Bodo Ramelow ist von dieser Nachricht dann beim Wandern überrascht worden. Er hatte ja zunächst keinen Empfang und in Berlin hatte man beraten, wie es weitergehen soll. Und irgendwann hat Alexander Dobrindt, den Ramelow noch von einem Ereignis ein paar Jahre vorher kannte, da ging es irgendwann mal um die Pkw-Maut und Thüringens Zustimmung dazu, da hatten die sich wohl kennengelernt. Und man erkennt da jetzt auch, finde ich, so ganz spannend, dass es eben für Thüringen und die Verfassung von Thüringen im Bund keine Experten gibt. Da sitzen nun Angela Merkel und der Koalitionsausschuss in Berlin und wollen irgendjemanden, der ihnen die Thüringer Landesverfassung erklärt, und entscheiden sich für den Ministerpräsidenten AD Bodo Ramelow, versuchen ihn zu erreichen, der geht nicht ans Telefon, irgendwann geht er doch dran. Und dann muss es am anderen Ende so sinngemäß gehießen haben, hier ist Angela Merkel am Handy von Alexander Dobrindt. Herr Ramelow, was ist denn jetzt hier mit dem Kemmerich, wenn der jetzt sofort zurücktritt? Und dann hat Ramelow ihr gesagt, das wäre jetzt eher ungünstig. Und dann musste Angela Merkel ihm aber leider eröffnen, dass da gerade so eine SMS gekommen ist und er bereits zurücktreten ist mit sofortiger Wirkung. Und ausweichlich des Buchs Machtverfall von Robin Alexander, an dieser Stelle eine kleine Leseempfehlung, erschien im Penguin Verlag, hat Ramelow das mit einem lauten Scheiße quittiert. Und man saß jetzt irgendwie endgültig in der Tinte.
Warum Kemmerich das gemacht hat, ist eine der großen Fragen in dem ganzen Spiel. Vielleicht, weil es das letzte Mal war, dass er die Möglichkeit hatte, irgendwas an eigener Agency durchzusetzen. Er hatte ja ansonsten eigentlich gar keine Machtoption. Regieren konnte er ja nicht. Er war nun mal alleine. Seine Staatssekretäre haben ihn, soweit wir das von außen beurteilen können, auch in der Tinte sitzen lassen. Minister hatte er keine, eine Mehrheit im Parlament hatte er keine. Unterstützung in der Öffentlichkeit hatte er überhaupt keine. Bundesweit wollten im Grunde genommen ihm alle mehr oder weniger an den Kragen. Und auch die AfD hat sich jetzt nicht irgendwie schützend vor ihn gestellt. Also er war im Grunde genommen vollkommen allein auf weiter Flur. Und da hat er sich wahrscheinlich entschieden, dann trete ich halt zurück, sollen die halt gucken, wie sie das Ding jetzt wieder ans Laufen kriegen.
Und man darf natürlich den Druck, der ja von der Straße kam, auch, glaube ich, an der Stelle wirklich nicht vergessen. Also es hat ihn ja auch deswegen, weil die Leute wütend waren, zu dem Zeitpunkt niemand mehr so richtig ernst genommen. Und jetzt stand man im Grunde vor einem noch größeren Problem als vorher. Jetzt standen da ein Ministerpräsident, der nur noch geschäftsführend im Amt war, die Parteien, die nicht wussten, wie es weitergehen soll, und die Bundesregierung, die auch nicht wusste, wie es weitergehen soll. Die wusste jetzt immerhin, dass sie weiter bestehen wird, weil ja der Störfaktor sozusagen weggefallen war. Aber mehr war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht geklärt und es ging das große Rätselraten los und jetzt mussten die irgendwie alle miteinander reden. Und jetzt besinnen wir uns mal hier auf unsere letzte Folge. Es gab ja einfach massive Abstimmungsschwierigkeiten zwischen der Thüringer CDU und der Thüringer Linken und durch diese Situation jetzt konnten die sich nicht mehr einfach nur einigen, wir wollen halt Neuwahlen und das dann machen, sondern die mussten einen Ministerpräsidenten wählen. Es ging nicht mehr anders. Die ganze Situation war in einem endgültigen Patt, solange nicht ein neuer Ministerpräsident gewählt wird. Und mein Eindruck damals war, was so die Stimmung auf der Straße war und sowas, hier in den Städten, dass die Leute sich eigentlich sehr einig waren, Ramelow sollte wieder Ministerpräsident werden. Und das hieß dann für die CDU, man musste irgendwie zumindest erstmal Ramelow dulden und da Verhandlungen führen. Wir sollten noch einen ganz kurzen Blick auf die Straße überhaupt werfen. Wir können jetzt so ein bisschen mehr anfangen, wieder ein paar Tage zu überspringen, weil jetzt die Ereignisse schon mal deutlich entspannter einfach ablaufen nach diesem Kemmerich-Rücktritt. Am 15. Februar damals gab es dann nochmal eine sehr große Demonstration in Erfurt, war ich auch. Es waren 15.000 Leute. Wer Thüringen so ein bisschen kennt, der weiß, es ist unfassbar viel. Für Thüringen. Es sind jetzt auch ein paar Tage rum, ne? Die Leute waren vorbereitet. Ich weiß noch, dass ich an dem Abend dann saß ich in der Gaststätte hier in Jena und wir haben wirklich richtig die Füße wehgetan, weil dieser Demonstrationszug auch einfach wahnsinnig lang war. Der Demonstrationszug musste sozusagen eine andere Route nehmen als geplant, weil sonst das vordere Ende wieder am Ausgangspunkt angekommen wäre, bevor die letzten losgegangen wären. Also es war wirklich unglaublich viel und ja, das Ziel dieser Demonstration war ja aber im Grunde schon erreicht und jetzt war das so ein bisschen in den luftleeren Raum und in die Frage, wie es jetzt weitergehen könnte und dann hat man angefangen mit der CDU zu verhandeln. Wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen über die Verantwortung gesprochen, beziehungsweise über die Frage, war das Absicht oder war das keine, und jetzt hat man wieder diese Versöhnlichkeit in der Person Bodo Ramelow wahrgenommen. Finde ich ganz interessant, weil Ramelow hat jetzt zum Beispiel im Zeitungsinterview gesagt, dass man hier einem Demokraten, gemeint waren mutmaßlich Mike Moring und Thomas Kemmerich, eine Falle gestellt habe. Sprich, er hat die beiden jetzt eigentlich eher in Schutz genommen. Er hat nicht gesagt, von wem diese Falle gestellt wurde, wird ja auch bei uns noch Inhalt sein, aber erstmal hat er die beiden damit in Schutz genommen und er hat gesagt, dass Thomas Kemmerich und seine Familie bedroht worden seien, dass er das schlimm findet, hat ihn also auch da wieder so ein bisschen aus der Schusslinie genommen. Und da hat sich dann diese Versöhnlichkeit der Person Bodo Ramelow, die ja jetzt auf einmal auch wieder reale Machtoptionen hatte, hat sich hier, glaube ich, sehr deutlich gemacht. Ob Bodo Ramelow davon ausgeht, dass das Absicht war oder nicht, das weiß ich ehrlicherweise bis heute nicht. Ich weiß nicht, ob Bodo Ramelow das für Absicht hält oder nicht, weil er war ja offensichtlich auch von Leuten menschlich enttäuscht. Ich kann es wirklich mit letzter Sicherheit nicht sagen.
Vielleicht müssen wir ihn mal fragen.
Es wäre eine sehr schöne Angelegenheit tatsächlich, weil ich es ja einfach wirklich nicht beantworten kann.
Das ist, glaube ich, auch wieder so ein sehr spezifisches Problem Thüringer Politik oder vielleicht auch eher von Politik, die sich in diesem fast provinziellen Rahmen abspielt, dass eben persönliche Befindlichkeiten da so eine große Rolle spielen. dass Bodo Ramelow da jetzt als die versöhnende Kraft auftreten kann, nachdem er vorher von allen Seiten als Spalter und Linksextremer und was weiß ich nicht alles bezeichnet wurde, zeigt ja auch, die Bewertung ist schwierig. Die Bewertung ist auch deshalb schwierig, weil sich nicht sagen lässt, dass Bodo Ramelow als Sieger aus der Geschichte hervorgeht und die anderen als Verlierer. Ich würde eher sagen, dass das eine Geschichte ist, die eigentlich nur Verlierer kennt. Bis auf die AfD, wenn wir uns nur die nackten Zahlen angucken. In den Umfragen ist die AfD seitdem gestiegen. Bodo Ramelow musste in der Folge, das können wir schon mal vorwegnehmen, als schwacher Ministerpräsident mit einer Minderheitsregierung sich rumschlagen, in der das Vertrauen vollkommen zerrüttet war, also vor allen Dingen zu der duldenden CDU. Und die anderen Parteien haben es ja auch nicht geschafft, irgendeinen Profit daraus zu schlagen. Die FDP war ja anschließend auch aufgelöst, im Grunde genommen, in Thüringen. Das ist eine schwierige Gemengelage, weil die Bundes-FDP hat sich ja auch dann später an der Landes-FDP bitter gerecht dafür, was da passiert ist. Also das lag natürlich auf Gegenseitigkeit. Der Landesverband der FDP hat sich gegen diese Vorgaben von der Bundes-FDP, also dieses Gespräch von Christian Lindner mit Thomas Kemmerich dann gewährt.
Das waren dann so die weiteren Folgen von der ganzen Angelegenheit. Jetzt mussten die aber ja erstmal irgendwie ganz unvermittelt wieder diese Kuh vom Eis bringen und mussten jetzt einfach verhandeln. Das haben die dann auch getan. Erstmal die drei, die da ja eigentlich eh schon die Minderheitsregierung bilden wollten, also sprich Rot-Rot-Grün, die waren sich soweit einig. Und es ging um die Frage, wie es jetzt weitergehen kann. Und ja, am Ende des Tages ist man dann darüber eingekommen, dass es das Beste wäre, wenn Bodo Ramelow wieder Ministerpräsident wird. Erstmal allerdings nur für eine Übergangszeit. Man hatte sich da dann geeinigt mit der CDU auf den sogenannten Stabilitätspakt. Sprich, der sollte auch sicherstellen, dass man erstmal eine Weile es schafft, gemeinsam Gesetze zu verabschieden und sowas. Und mit diesem Stabilitätspakt hat man dann am 4. März, also auf den Tag genau, einen Tag weniger als einen Monat nach der Wahl von Kemmerich, Bodo Ramelow damals wieder zum Ministerpräsidenten gewählt. Ich muss jetzt nochmal einen kurzen Nachsatz zum später reinschneiden sagen. Interessant hier ist ja auch, was ich schon gesagt hatte, dass außer Björn Höcke eigentlich niemand völlig unbeschadet aus der ganzen Angelegenheit hervorgegangen ist.
Am 4. März kommt also dieser Stabilitätspakt zustande. Und dieser Stabilitätspakt, der wird dann aber hinterher nicht eingehalten. Thüringen geht durch wirklich schwierige Zeiten.
Das hat allerdings natürlich auch mit den Umständen zu tun. Du hast eben schon gesagt, es ziehen dicke Wolken auf am Firmament und die heißen Corona.
Richtig. Das heißt, in dieser Staatskrise des Freistaats Thüringen kommt on top noch die Corona-Krise dazu, die ja auch überall sonst in Deutschland Staatlichkeit teilweise wirklich an ihre Grenzen bringt.
Wir sollten hier an der Stelle auch noch erwähnen, dass schon ab Mitte Februar ungefähr der Terroranschlag von Hanau damals, der rassistisch motivierte Terroranschlag von Hanau, die Berichterstattung über Thüringen dann so ein kleines bisschen überlagert hat. Und mit dem Beginn der Corona-Krise, kurz nach dem 4. März, hört das dann ja im Grunde vollkommen auf.
Richtig, für Thüringen interessiert sich dann keiner mehr, aber die Krise in Thüringen, die wird ja eigentlich nur noch schlimmer.
Und auf Thüringen kommen spannende Zeiten zu, weil du hast, Roland, es vorhin schon gesagt, es ziehen dunkle Wolken am Firmament auf. Corona nähert sich so langsam und die Regierungskrise in Thüringen weicht einer Weltkrise, die wir alle noch nie in der Form erlebt haben, die wahrscheinlich in so einem, oder natürlich in einem deutlich heftigeren Ausmaß, aber in Deutschland haben Menschen eine Krisensituation dieser Art zuletzt im Zweiten Weltkrieg erlebt und die Rede ist von der Corona-Krise. Und damit wird dieses Ereignis völlig überlagert und daran erkennt man allerdings auch nochmal, wie knapp das war, dass hier überhaupt wieder Entscheidungsträger im Amt sind, die auch dieser Verantwortung zumindest irgendwie gerecht werden können. Was da auf uns zukommt und was das für unser Stück hier bedeutet, das, Roland, klären wir zusammen in unserer nächsten Folge. Und zwar am 5. März kommt die raus, wieder überall da, wo es Podcasts gibt natürlich. Und bis dahin verbleiben wir neben einer Leseempfehlung, die ich euch schon gegeben habe mit dem Buch von Robin Alexander Machtverfall, mit einer weiteren, nämlich von Martin Debes, Demokratie unter Schock, der das Ganze ja auch nochmal als Buch aufarbeitet, worum wir uns hier im Moment auch kümmern. Tschüss, macht's gut.
Macht's gut. Auf Wiederhören, auf Wiederhören, auf Wiederhören.
Macht's gut, tschüss.